Herzlich willkommen bei Medizin am Mikro, dem Podcast des Klinikums Passau. Gesundheit ist alles und ein Krankenhaus ein Ort voller spannender Geschichten und geballtem Wissen. Genau das erklären wir Ihnen mit unseren Expertinnen und Experten. Wenn Schmerzen nicht mehr verschwinden, wenn keine schnelle Linderung durch Medikamente oder Physiotherapie erfolgt und wenn aus akutem Schmerz chronischer Schmerz wird, dann kommt die Schmerztherapie ins Spiel. Diese leitet am MVZ an der Helge-Klinik mein heutiger Gast, Facharzt Hans-Josef Konrads. Wir reden heute darüber, wie lange man einen Schmerz unbehandelt lassen kann, wie individuell sich eine Schmerztherapie gestaltet und welche Rolle die Psyche für Schmerzpatienten spielt. Ich bin Angela Schweighofer. Vielen Dank, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen, Herr Konrads.
Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung. Freut mich, dass Sie das Thema Schmerztherapie auf die Agenda setzen und hoffe, dass wir alle Antworten gut so hinkriegen.
Herr Konrads, wenn Sie und Ihr Team einen Schmerzpatienten zum allerersten Mal zu Gesicht bekommen, hat dieser in der Regel einen langen, wenn nicht gar sehr langen Leidensweg hinter sich, womöglich einen richtigen Ärztemarathon. Wie begegnen Sie so einem Patienten und welche sind die ersten Schritte, die Sie dann mit ihm gehen?
Wenn Patienten sich bei uns in der Praxis anmelden für Schmerztherapie, dann bitten wir die Patienten, kurz vorbeizukommen, einen Schmerzfragebogen auszufüllen und alle relevanten Befunde vorbeizubringen. Das dient uns dazu, dass wir uns schon gut auf den Patienten vorbereiten können. Und kurze Zeit danach wird auch ein Erstgesprächstermin vereinbart. Und bei diesem Gespräch werden dann eben nicht nur die Befunde nochmal angeguckt, sondern auch der Patient untersucht und der Therapieplan erstellt.
Mhm. Dass jetzt sehr viel Zeit verstrichen ist, zumindest in der Regel, bis ein Patient bei Ihnen im MVZ vorstellig wird, das ist ein großes Problem. Stichwort Chronifizierung von Schmerz. Wie schnell wird denn aus akutem Schmerz chronischer Schmerz?
Kann man, glaube ich, nicht so festlegen. Es gibt eine Definition in der Medizin, dass man sagt, wenn chronische Schmerzen über einen Zeitraum von einem halben Jahr bestehen, dann spricht man von chronischem Schmerz. Häufig aber, glaube ich, muss man die Ursache unterscheiden. Also wenn jemand sich jetzt akut den Fuß bricht oder einen Unfall hat, dann tritt ja schlagartig ein Ereignis ein und wir hoffen, dass sich die Beschwerden durch eine gute Behandlung verbessern. Wir wissen auch, dass durch eine gute Schmerztherapie schon im Krankenhaus chronische Schmerzen vermieden werden können. Manchmal entwickelt sich das aber ja so leise, so ein leichtes Ziehen im Rücken. Das nimmt man oft gar nicht ernst. Man arbeitet weiter. Und dann entwickelt sich das. Also dieses erste Schmerzempfinden kann weit, weit in der Vergangenheit liegen. Und irgendwann mal wird es dann präsent, das nervt. Wir werden das nicht mehr los und dann geht man vielleicht das erste Mal zum Hausarzt. Und es gibt ja so eine Untersuchung, wo Patienten erst im Durchschnitt nach 3 Jahren beim Hausarzt vorstellig werden und sagen, ich habe jetzt da so einen Rückenschmerz, den habe ich schon seit geraumer Zeit und irgendwie werde ich den nicht los, was kann man jetzt machen? Und dann läuft erstmal die Behandlung an und dann ist der Patient beim Hausarzt, der sich größte Mühe gibt, dann kommt er vielleicht zum Orthopäden, zum Neurologen, zum Neurochirurgen, verschiedenste Maßnahmen werden ausgetestet und im Durchschnitt dauert es dann tatsächlich in einer europaweiten Umfrage, das mag für einzelne Länder unterschiedlich sein, aber es dauert fast 12 Jahre, bis der Patient erstmal bei einem spezialisierten Schmerztherapeuten, wie ich das bin, landet sozusagen. Und erstaunlich auch, dass fast die Hälfte der Patienten sagen muss, könnten Sie mich da mal hinschicken? Ich habe das von irgendjemandem gehört. Vielleicht ist das eine Option für mich.
Einen Schmerz zu beschreiben oder seinen Schweregrad auf einer Skala jetzt zum Beispiel von 1 bis 10 einzutragen, das finden viele Menschen ja ganz, ganz schwierig. Wie lautet da Ihr Ratschlag an die Betroffenen?
Also es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, Schmerzen zu erfassen. Da gibt es die Skala von 0 bis 10. 0 ist kein Schmerz, 10 der maximal vorstellbare Schmerz. Es gibt die Möglichkeit, auch tolerierbare Schmerzstärken abzufragen, eben von 0, ich kann wenig aushalten, bis 10, ich kann maximal viel aushalten. Und ja, das ist tatsächlich eine Frage, die sehr viele Patienten stellen, weil die dann sagen, ich habe ja nicht nur Kopfschmerzen, sondern auch Schulterschmerzen und die Lendenwirbelsäule tut weh, wie kann ich das jetzt da mischen, soll das ein Mischwert sein? Meine Empfehlung ist letztendlich, erstens, man muss es für jeden einzelnen Schmerz getrennt abfragen und der Patient sollte wissen, es ist kein absoluter Wert, sondern es ist der subjektive Wert, den der Patient angibt. Also er muss keinen bestimmten Wert nennen, um eine gute Behandlung zu bekommen. Oder Patienten meinen, ja, wenn ich starke Schmerzen habe, muss es vielleicht 8 oder 9 sein auf der Skala. In Wirklichkeit würde ich aber 4 bis 5 angeben. Für uns ist wichtig der Verlaufswert. Also wir fragen vor der Behandlung, wie stark ist Ihr Schmerz? Und jedes Mal, wenn der Patient zu uns zur Behandlung kommt, fragen wir wieder, wie stark ist denn heute der Schmerz? Was hat sich verändert? Und im Verlauf sieht man dann irgendwie so eine Art Fieberkurve, wo man dann ablesen kann, verbessert sich die Schmerzstärke, verändert sich die Schmerzstärke, geht sie rauf oder runter? Und da kann man dann ablesen, hat die Behandlung zum Beispiel medikamentös mit einer speziellen Tablette, hat die Erfolg oder nicht? Und dann ist es ja auch so, dass wir nicht nur eben diese Schmerzstärke abfragen, sondern ja auch so andere Parameter, wie können Sie gut schlafen, kommen Sie im Alltag zurecht, ja? Können Sie noch arbeiten, wie geht es Ihnen mit anderen Menschen in den Beziehungen, wie ist Ihre Stimmung, ja, sind Sie eher depressiv oder macht Ihnen das wenig aus, gibt es Nebenwirkungen durch Medikamente, und da ist ja für viele Patienten manchmal lästig, manchmal nicht lästig, dieser deutsche Schmerzfragebogen, wo genau diese Parameter über nur den reinen Schmerzwert hinaus abgefragt werden. Und vielleicht kann ich in dem Zusammenhang ja noch sagen, dass die Definition von Schmerz, die ja international festgelegt wurde, ja genau das beschreibt. Also man kann zum Patienten sagen, die Definition von Schmerz ist ja ein unangenehmes Sinnesereignis, irgendwas, was wehtut, was mit einer Gewebeschädigung zu tun hat, also eine Verbrennung zum Beispiel, oder sich so anfühlt wie eine. Also es brennt, aber es ist kein Gewebeschaden da, zum Beispiel bei einer Gürtelrose. So. Und damit kann man dem Patienten so ein bisschen die Angst nehmen, dass sie denken, es muss ja was kaputt sein und das muss ich irgendwie beschreiben, sondern auch wenn es sich so anfühlt wie, dann kann das Schmerzen auslösen, und die wollen wir einfach auf einer Skala von 0 bis 10 wissen. Gibt es auch von 0 bis 100, aber prinzipiell geht es dann um den Vergleich im Verlauf, wie entwickelt sich das.
Mhm. Rund 23 Millionen Deutsche sollen an chronischen Schmerzen leiden und mehr als 2 Millionen davon so sehr, dass neben dem Körper auch die Psyche stark beeinträchtigt ist. Kein Wunder, der Schmerz bestimmt ja dann bei vielen einfach den Alltag. Wie viel spielt die Psyche bei Schmerzkrankheiten hinein und wie kann man sie in so einem Fall stärken? Also Stichwort Umgang mit Schmerzen, wie kann ich Schmerzen handeln, dass ich durch den Alltag komme?
Also ich glaube, dass die Zahl 2 Millionen wahrscheinlich eher zu niedrig gegriffen ist. Ich glaube, dass viele Patienten im Verlauf ihrer Krankheitsgeschichte und je länger das es dauert, alle auch psychische Probleme entwickeln können. Und die Erfassung ist halt oft nicht so und oft merken das auch die Patienten nicht. Aber es spielt in die Schmerzerkrankung sicherlich dahin hinein, weil auch die Psyche ja ein Ventil in die Körperlichkeit hat. Das haben schon alte Philosophen rausgefunden, dass die gesagt haben, auch die Seele hat ihr Ventil, und wir merken das ja, wenn wir weinen oder wenn wir Bauchweh bekommen, wenn wir Stress haben, also, oder Kopfweh bekommen, wenn uns viel im Kopf rumgeht. Also der Spiegel von der Seele oder von der Psyche in den Körper, die ist ja immer da und die bedingt sich. Und manchmal wird eben, dass eine lange Schmerzerkrankung und auch die vielen Behandlungsversuche, die man hatte, oft sind die auch frustran, die sich mit Arbeitsplatzverlust, mit Problemen zu Hause, mit dem Partner, mit vielen Dingen im Leben, wie so eine Art Krake, die sich in alle Lebensbereiche schleicht, entwickelt, dass das auch psychologische Auswirkungen hat. Also ich glaube, das ist sicher so, und darum braucht man auch irgendwie ein ganzheitliches Konzept, und das hat sich auch schon entwickelt, dass man dem Patienten eben ganzheitlich auch helfen kann oder allgemein.
Mhm. Genau, darauf wollte ich sowieso jetzt hinaus, auf das ganzheitliche Konzept. Die richtige Behandlung aus den richtigen Puzzlestücken zu basteln, ist eine große Herausforderung, individuell eben für jeden einzelnen Patienten. Schon Ihre personelle Aufstellung im MVZ an der Helge-Klinik zeigt, dass Schmerztherapie ja auch vor allem Teamarbeit ist und auf mehreren Säulen basiert. Genau, Stichwort ganzheitlicher Ansatz, wie Sie es gerade gesagt haben. Was spielt da alles rein in so eine Behandlung?
Wenn man Schmerzpatienten behandelt, dann hat man ja schon gesehen, dass in der Vergangenheit einzelne Bausteine, die man kennt und die nicht neu sind, in ihrer Einzelheit nicht gut wirken. Also Medikamente, die ärztliche Betreuung, Krankengymnastik, Ergotherapie, psychologische Mitbetreuung. Was bringt, und das weiß man ungefähr seit 1970, da wurde in Mainz die erste Schmerzklinik von Professor Gerbershagen gegründet, der hat so ein interdisziplinäres, multimodales Konzept erfunden. Das bedeutet, verschiedene Fachrichtungen mit verschiedenen Therapieansätzen arbeiten zusammen mit dem Patienten in einer gemeinsamen Absprache, also in einem runden Konzept letztendlich. Nicht jeder macht nacheinander was, sondern alle machen gleichzeitig was. Und das ist auch so in unserer Tagesklinik, dass Ärztinnen, Psychologinnen, Physiotherapeutinnen, Ergotherapeutinnen sich nach einem speziellen Therapieplan, die für jeden Patienten einzeln erstellt werden, zur Verbesserung seiner Schmerzsituation, dass sie sich, muss ich mal von vorne anfangen, und in der Schmerztagesklinik ist es eben so, dass sich Ärztinnen, Psychologinnen, Physiotherapeutinnen und Ergotherapeutinnen gleichzeitig nach einem individuell festgelegten Therapieplan um den einzelnen Patienten kümmern.
Mhm. Unter anderem diagnostizieren Sie ja in der Schmerztherapie den Schmerzmechanismus. Dazu muss man den Schmerztypus bestimmen, unter dem der Patient leidet. Warum ist das manchmal gar nicht so einfach und warum ist es trotzdem so wichtig für die weitere Behandlung?
Muss ich vielleicht kurz ausholen. Also diese mechanismenorientierte Schmerztherapie ist eine Weiterentwicklung des WHO-Stufenschemas für die medikamentöse Therapie. Und die WHO hat vor Jahrzehnten gesagt, wir brauchen ein einheitliches Schema, um viele Patienten gut behandeln zu können. Und das beginnt halt mit Medikamenten Klasse 1, dann kommt 2, 3, 4 und diese Stufen sollten durchlaufen werden. Also schwache Medikamente, stärkere. Und ganz zum Schluss kommen Medikamente, die Schmerzlinderung unterstützen. Das sind sogenannte Antidepressiva oder Antikonvulsiva, also Medikamente eigentlich für Depressionen oder für Krampfanfälle gedacht. Aber die helfen gut bei bestimmten Erkrankungen. Und das WHO-Stufenschema war eben gedacht 1, 2, 3, 4. Und die Weiterentwicklung war dann, dass man gesagt hat, es gibt ja unterschiedliche Mechanismen, die Erkrankungen verursachen. Also eine Fraktur, also ein Bruch von einem Knochen, führt zum Gewebeschaden. Der Knochen ist kaputt und es werden spezielle Nervenzellen und Botenstoffe aktiviert, die Schmerz auslösen. Da helfen dann auch bestimmte Medikamente. Auf der anderen Seite könnten das vielleicht ja auch Nervenschmerzen sein, zum Beispiel bei einer Gürtelrose. Da kommt es zu einer Nervenentzündung, nicht zu einer Zerstörung von Knochengewebe. Da wirken andere Medikamente gut. In dem WHO-Stufenschema hätte jetzt der Patient mit dem Knochenbruch die besten Karten, weil der würde mit Medikamentengruppe 1 behandelt werden, die da gleich passen. Ibuprofen, Diclofenac, Aspirin, Novalgin, wie auch immer und später vielleicht auch Morphinpräparate. Der Gürtelrose-Patient hätte erstmal schlechte Karten, weil diese Medikamente schlecht wirken. Das heißt, er wird erstmal Ibuprofen kriegen, dann vielleicht ein Morphin schwach, dann ein stärkeres Morphin. Und erst zum Schluss würde er Antidepressiva und Antikonvulsiva bekommen, die ja erst in der letzten Stufe stehen als sozusagen Begleitmedikamente. Die helfen ihm aber am besten. Und die mechanismenorientierte Schmerztherapie hat sich dann so vor 15, 20 Jahren von dem so losgelöst und gesagt, wenn wir den Mechanismus gut verstehen, dann können wir auch gleich weg vom WHO-Schema die Patienten mit dem richtigen Medikament behandeln und verkürzen damit eben die Wartezeit, bis das überhaupt wirkt, vermindern vielleicht die Chronifizierung und können auch gewisse Prozesse schneller wieder heilen, als wenn wir eben stur nach diesem Schema handeln.
Sie haben jetzt schon ein paar erwähnt, es gibt zahlreiche chronische Schmerzerkrankungen. Vielleicht greifen wir zum Ende unseres Gesprächs kurz mal zwei heraus. Vielleicht zum einen die Arthrose und zum anderen die Fibromyalgie. Können Sie ganz kurz schildern, worunter leiden die Betroffenen und wie gehen Sie am MVZ davor? Wie helfen Sie den Betroffenen?
Fangen wir vielleicht mit der Arthrose an, oder? Arthrose kennen wir alle. Vielleicht kleine Kinder nicht, die noch gesund sind, aber Arthrose ist eine typische Abnutzungserscheinung der Gelenke und es fängt halt an zu zwicken und zu zwacken. Häufig beginnen mit erstmal schweren Belastungen, schweres Heben, schweres Tragen. Und entwickelt sich dann eben im Laufe der Abnutzungen immer weiter, sodass oft auch dann schon Ruheschmerzen bestehen. Die Ursache ist häufig der fehlende Gelenkknorpel. Je weniger Gelenkknorpel wir auf unseren Gelenken haben, umso mehr kommt die Knochensubstanz mit der Knochenhaut zum Vorschein und die reibt dann aufeinander. Und Knochenhaut kennt jeder vom Schienbein. Wenn man da dagegen haut, das tut weh und das macht es auch an den Gelenken. Das heißt, es ist eine klassische Abnutzungserscheinung. Da ist keine Entzündung dabei, da sind es keine sonstigen schwerwiegenden organischen Probleme dabei, aber sehr, sehr lästig. Das beginnt an den Fingergelenken und geht über Handgelenke, Ellenbogengelenke, Schulter, Hüfte, Knie. Also können Sie sich jedes Gelenk ausdenken, wo Sie das gerne hätten. Und die Behandlung ist letztendlich auch in der Praxis multimodal. Es gibt Medikamente, die man nehmen kann. Ich habe schon vorher erwähnt, Medikamente, die nichts mit Morphin zu tun haben, helfen gut, die ein bisschen entzündungshemmend sind. Ibuprofen, Diclofenac als Hauptvertreter genannt, aber auch Paracetamol. Oder Metamizol kennen manche Patienten, kann ganz gut helfen. Und dann sollte man halt auch in Bewegung bleiben letztendlich. Das heißt also, die Patienten machen angepasste Spaziergänge, gehen schwimmen, Nordic Walking, ein bisschen Fahrrad fahren, damit sich einfach die verbliebene Gelenkschmiere gut im Gelenk verteilt und damit die Reibung verringert. So, und damit hätte man sozusagen den einen Extrempunkt in der mechanismenorientierten Schmerztherapie, weil das wird in die sogenannten nozizeptiven Schmerzen einsortiert, wo man sagt, okay, da werden Schmerzsensoren aktiviert und die kann man mit bestimmten Medikamenten bremsen und dadurch den Schmerz reduzieren. Die Fibromyalgie ist ja ganz eine andere große Geschichte und sitzt genau am anderen Ende. Passt ganz gut ja auch zu der mechanismenorientierten Schmerztherapie, weil da eben ja auch die Medikamente, ähnlich wie bei der Gürtelrose, Antidepressiva und Antikonvulsiva gut helfen. Und da ist es eigentlich oft ganz anders. Die Patienten haben auch Ganzkörperschmerzen an allen Gelenken, Muskelschmerzen, druckschmerzhaft. Oben, unten, hinten, vorne, links und rechts, wandert durch den Körper, mal mehr, mal weniger. Es gibt Schmerzschübe, auch wetterabhängig. Die Patienten schlafen schlecht und sind tagsüber kaputt und antriebslos. Und dann haben sie eher so eine depressive Grundstimmung. Und wenn die dann beim Rheumatologen untersucht werden, dann findet man eben kein Rheuma, aber Beschwerden, die sich so anfühlen wie. Und da geht man halt davon aus, dass dieses Problem letztendlich aus dem Nervensystem kommt. Man hat ziemlich viel Forschung in den letzten Jahren betrieben und hat gelernt, dass die Patienten eine genetische Variante haben. Das kann man mittlerweile in Speziallabors feststellen. Und man sieht im Gehirn, wenn man Untersuchungen macht, zum Beispiel mittels MRT, dass diese Patienten auf Schmerzreize intensiver reagieren als Nicht-Fibromyalgie-Syndrom-Patienten. Also das bedeutet ganz konkret, wenn ich gepiekst werde, dann gibt es in meinem Gehirn verschiedene Signale. Wie stark tut es weh? Wo tut es weh? Welches Körperteil ist betroffen? Und finde ich das angenehm oder nicht angenehm? Wie ist da die emotionale Komponente dazu? Emotionale Komponente bedeutet, dass Menschen, die zum Beispiel tätowiert werden oder sich Ohrlöcher stechen lassen, den Schmerz als weniger stark angeben, als wenn die irgendwo stürzen oder sich irgendwo in der Glasscherbe fallen. Da hängt es eben davon ab, wie ich das gut finde letztendlich. So. Und bei den Fibromyalgie-Patienten ist es eben so, dass der gleiche Reiz, der bei mir jetzt ein bestimmtes Signal im Gehirn auslöst, kann man ganz gut durch neuroradiologische Untersuchungen am MRT sehen, wo ich denke, verbrauche ich Sauerstoff und Zucker. Und dieses Signal kann der Radiologe durch spezielle Aufnahmen sichtbar machen, sodass man sieht, wo ist Energieentwicklung und wo wird gerade gearbeitet. Und bei den Fibromyalgie-Patienten ist es eben deutlich stärker. Das ist so richtig heiß. Das ist so, wenn man sagt, wenn ich einem Schmerzreiz ausgesetzt bin, ist die Ofenplatte lauwarm. Und beim Fibromyalgie-Syndrom-Patienten ist sie richtig heiß. Das heißt also, er empfindet manchmal auch banale oder normale Reize als wesentlich intensiver. Und da ist eben dann die Therapie, das Nervensystem dahingehend zu bremsen. Das machen gute Botenstoffe wie Noradrenalin und Serotonin. Und es gibt Medikamente, die diesen Botenstoffspiegel im Gehirn erhöhen, zum Beispiel Antidepressiva, und damit die sogenannte Schmerzbremse, also die Nervenfasern, die den Schmerz auch wieder runterregulieren können, die werden motiviert, aktiver zu sein. Dazu brauchen die Patienten eine gute Aufklärung und müssen wissen, dass das nicht tödlich ist, dass es keine gefährliche Erkrankung ist, dass die Lebenserwartung völlig normal ist, aber eben sehr, sehr lästig. Und damit spielt dann eben auch die Bewegungstherapie eine große Rolle. Patienten sollen in Bewegung bleiben, niederschwellig, ohne Überlastung, Fahrrad fahren, schwimmen, spazieren gehen. Und sie können auch eine kognitive Verhaltenstherapie machen. Da kommt wieder das Ganzheitliche mit der Psyche ins Spiel, weil sie können ja ähnlich wie ein Fakir theoretisch verlernen, wie stark was wehtut und das nivellieren. So. Und diese Übungen gibt's, progressive Muskelentspannung nach Jakobsen, aber auch Tai Chi oder Qigong, was ja oft auch in Sportvereinen angeboten wird, kann da gut beitragen, die Beschwerden zu lindern.
Ja. Ja, da sieht man, wie viele Puzzlestücke zusammenspielen müssen, damit man da auf einen guten Weg kommt.
Ja, und dann muss es ja auch noch für den einzelnen Patienten passen. Also was ja, glaube ich, nicht die Kunst ist in der Schmerztherapie, rauszufinden, was es gibt. Die Fakten liegen ja am Tisch, sondern entscheidend ist, glaube ich, mit dem Patienten zusammen in einer Diskussion und auch in einer gewissen Gleichberechtigkeit rauszufinden, was passt denn für den Patienten. Also wir empfehlen ja oft Entspannungstechniken und dann sagt man zum Patienten, ja, dann leg sich halt mal hin und machen progressive Muskelentspannung nach Jakobs. Dann sagt er, das konnte ich noch nie. Ich bin immer in Action, ich kann mich nicht start halten, ich muss immer was machen. Sagt, naja, vielleicht probieren es dann Qigong. Da haben sie ja langsame Bewegungen, müssen sich konzentrieren und haben Bewegung und Achtsamkeit in einem. Und das ist dann einfach, das ist, glaube ich, die Kunst dann rauszufinden, was passt eben zu dem Individuum. Das ist dann die Schmerztherapie dann letztendlich.
Zum Abschluss gibt es noch eine schnelle Runde, dies oder das. Ibuprofen. Bedenkenlos einnehmen oder doch ein bisschen aufpassen bei der Dosierung?
Vielleicht müssen Sie die Frage nochmal stellen. Sie haben ja gesagt, eine schnelle Runde. Und die Frage würde jetzt halt schon einen eigenen Podcast rechtfertigen. Okay. Prinzipiell, Ibuprofen ist ein super Medikament, das bei vielen Erkrankungen gut hilft. Es wirkt fiebersenkend, es wirkt entzündungshemmend, es wirkt schmerzlindernd. Die Empfehlung lautet, wenn wir Ibuprofen nehmen und gesund sind, keine Nierenerkrankung, Herzerkrankung, was immer, dann kann man als Laie erstmal selber für 2 bis 3 Tage 400 Milligramm morgens, mittags, abends nehmen. Wenn das einen längeren Zeitraum erfordert, aus welchen Gründen auch immer, dann sollte man sicherlich sich mit seinem Hausarzt oder auch mit dem entsprechenden behandelnden Facharzt auseinandersetzen, um zu diskutieren, ob das ideale Medikament ist, ob man was anderes bräuchte, weil es hat halt doch auch erhebliche Nebenwirkungen, vor allem in der Langzeittherapie. Also viele kennen das ja, wenn die Ibuprofen nehmen, 1-2 Wochen, die kriegen schon Magenbeschwerden, saures Aufstoßen. Es gibt auch gute Untersuchungen, die zeigen, dass Ibuprofen vermehrt Herzinfarkte triggert, plötzlicher Herztod bei Frauen ist erhöht. Und in der Langzeiteinnahme, wenn Sie es über Jahre hinweg nehmen, da gibt es so eine Nierenschädigung, die durch diese Medikamente, auch Diclofenac gehört ja dazu und Aspirin, ausgelöst wird. Und diese Nierenschädigung führt dann im schlimmsten Fall zur Nierenschwäche bis hin zur Dialyse. So, und damit ist es meiner Meinung nach ein gutes Medikament für einen verstauchten Fuß oder auch mal, wenn man Kopfweh hat, wenn man Fieber hat, aber halt wirklich nur für einen eng begrenzten Zeitraum. Damit ist es keine schnelle Frage erstmal zu beantworten. Tut mir leid, wenn es nicht schneller ging.
Schauen wir, ob die nächste schneller geht. Rückenschmerzen. Eher abwarten oder schnell tätig werden und einen Arzt aufsuchen?
Also auch keine einfache Frage letztendlich, weil Warnsignale oft nicht so stark auftreten, wie das vielleicht der Schwere der Erkrankung notwendig wäre. Also wir sehen ja Patientinnen, ältere vor allem, die leichte Rückenschmerzen haben und haben eine Wirbelkörperfraktur, also einen Bruch des Wirbelkörpers. Darum glaube ich, kann man die Antwort nicht so pauschal stellen. Sicherlich, wenn ich in der Früh aufwache und meinen Fuß nicht mehr spüre, wenn ich nicht mehr draufsteigen kann, weil er keine Kraft hat, dann scheint da irgendwas nicht in Ordnung zu sein und dann gehört es sicherlich ärztlich angeschaut und dann können auch entsprechende Untersuchungen gemacht, vielleicht der MRT von der Lendenwirbelsäule. Wenn ich sicher bin, dass ich gestern eine anstrengende Wanderung gemacht habe und eigentlich sonst fit bin und vielleicht zu lange einen Rucksack auf der Schulter hatte, dann kann ich ja mal 1-2 Tage abwarten, kann mir Wärme draufpacken, kann ein Ibuprofen nehmen, kann irgendwelche Salben anwenden. Aber im Zweifelsfall würde ich sagen, eher den Arzt fragen und eher zum Hausarzt gehen und sagen, ich habe dieses und jenes, ist es okay oder nicht okay? Einfach um die sogenannten Red Flags, das ist ja so der Auslöser von Panikattacken beim Schmerztherapeuten. Red Flags oder rote Flaggen sind ja die Dinge, die man leicht übersehen kann oder wo man sagt, das habe ich einfach jetzt nicht beachtet. Also könnte auch sein, dass jemand leichte Rückenschmerzen hat, sich ganz gut fühlt, aber vielleicht eine Metastase von einem Tumor hat im schlimmsten Fall. Ja? Und da möchte man halt gerne sicher gehen, dass nicht jemand 4 oder 6 Wochen später sagt, ja gut, wenn das mal jemand angeguckt hätte, ein banales Röntgenbild hätte gereicht. Ich hatte ja schon immer so ziehende Schmerzen. Aber es hat halt jeder banal abgetan und jetzt ist es doch ganz schlimm und die Therapie wesentlich anstrengender. Darum auf diese Frage, also im Zweifel eher als später.
Mhm. Nachdem das jetzt 2 sehr lange, aber dafür auch sehr informative Antworten waren, lassen wir es damit gut sein. Und ich sage ganz herzlichen Dank, Herr Konrads, für das Gespräch und die Informationen, die Sie uns gegeben haben.
Ja, vielen Dank nochmal für Ihr Interesse. Vielen Dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht. Vielleicht können wir ja die langen Fragen auch nochmal im extra Podcast besprechen.
Das war Medizin am Mikro zum Thema Schmerztherapie. Alle Infos dazu finden Sie auch unter www.klinikum-passau.de. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, freuen wir uns über ein Abo und natürlich über Nachrichten auf den Social-Media-Accounts des Klinikums Passau. Dankeschön fürs Zuhören.